Herzlich willkommen zu unserem subversiven Filmgespräch, bei dem wir aus einer kulturkritischen Perspektive auf das Thema Film schauen. Mein Name ist Moritz Henning und ich begrüße meinen Gesprächspartner Frederik Langer.
Ja, hallo auch von mir.
Hi, Freddy.
Hi. Ja, nachdem wir letztes Mal uns um den Elevated Horror gekümmert haben, haben wir jetzt einen Film rausgesucht oder ein Filmgespräch wollen wir führen zu einem so ein Aushängeschild dieses Elevated Horror. Und zwar geht es um den Film Midsommar aus dem Jahr 2019, also da wir uns jetzt im Januar befinden, halt 2 Jahre her, von Ari Aster, den wir dann auch mehrfach erwähnt haben letztes Mal. Und ich würde jetzt zum Einstieg einmal von der OFDB kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Geschrieben hat sie MMEXX, also Max. Nach einem schweren Schicksalsschlag wird Dani, in Klammern Florence Poe, von ihrem, also den Namen wird jetzt, keine Ahnung, ob die richtig ausgesprochen sind, von ihrem Freund Christian, Jack Rayner, eingeladen an der Schwedenreise von Christians Studienkumpel Josh William Jackson Harper und Mark, in Klammern Will Poulter, und Pelé, in Klammern Willem Blomgren, scheint Schwede zu sein, teilzunehmen. Wieder erwarten, sagt Dani zu, und das Quintett reist zu Pelles Großfamilien ähnlicher Kommune nach Nordschweden. Hier findet die Midsommerfeierlichkeiten statt, finden die Midsommerlichkeiten statt. Ist zunächst die ununterbrochen scheinende Sonne das größte Problem, erlebt die Gruppe nach und nach immer merkwürdige Rituale. Das ist alles, was jetzt hier an der Stelle steht, aber wir müssen das noch ein bisschen ergänzen, weil ja, wir müssen quasi spoilern, sonst können wir uns über den Film nicht unterhalten und ja.
Ja, ich finde, man müsste grundsätzlich so eine Regel einführen, was was so Aussprache angeht, einfach. Jeder spricht das aus, wie er will. So.
Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie Florence Pau, oder ich glaube, der wird Poo ausgesprochen, Pau.
Ich hätte auch keinen dieser Namen gerade richtig ausgesprochen. Selbst Ari Aster.
Ja. Ich bin mir auch nicht ganz... Ja. Also das ich denke mal, das wird man uns wohl verzeihen, wenn wir mal den einen oder anderen Namen ein bisschen falsch aussprechen. Also keine,
oder komplett falsch.
Keine bösen Nachrichten schreiben oder so. Das ist nicht beabsichtigt.
Ja, also genau. Das ist so ein bisschen ganz grob schon mal, was passiert. Also angefangen von diesem extremst traumatischen Event, das ich übrigens im Film auch als... es ist einfach schon mal so der erste Horrorschocker im Film. Die Art, wie das so aufgezogen ist am Anfang, in dieser düsteren Stimmung. Also irgendwie haut es einen um, weil keine Ahnung, es ist sehr effektiv inszeniert, dieser Anfang, fand ich. Also ich habe sofort wie so einen Stoß in die Magengrube bekommen, der dann auch wirklich auf den ganzen Film abgewirkt hat, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wenn das jetzt schon so losgeht, was kommt dann noch so?
Ja,
klar. Was dann ja auch später, es geht dann auch später weiter mit so verstörenden Sachen, nur anders irgendwie. Aber genau, also der Anfang halt, wo im Grunde genommen die Schwester Selbstmord begeht, dabei aber noch die Eltern mit umbringt.
Erweiterter Selbstmord heißt das, glaube ich, so im Fachgenre. Also im Fachsprech, so psychologisch.
Okay.
Ja.
Was war eigentlich da... Also hat sie bewusst die Eltern mit reingezogen? Nee, ne?
Das wurde ja nicht so ganz geklärt. Also diese ganzen Umstände, man weiß nur, dass die irgendwie extreme Probleme hatte, die Schwester, das wird so angedeutet, und dass sie sie anrufen wollte noch vorher. Und sie hat ja irgendwie nicht geantwortet, ne? Oder beziehungsweise sie hat dann nachher gesehen, dass sie ganz viele Anrufe bekommen hatte. Und daraufhin, sie wollte dann ja, glaube ich, Kontakt aufnehmen, aber dann war ja schon die Nachricht, oder sie hat die Nachricht bekommen, dass sie ja ihre Schwester tot ist und die Eltern, also man hört ja auch, glaube ich, dieses Gespräch, wenn ich die richtige Erinnerung habe, dieses Gespräch mit der Polizei hört man ja auch gar nicht. Ne? Also man sieht ja quasi nur, was passiert ist, aber man kriegt keine Erklärung dafür vorgesetzt. Das ist dann
Überhaupt, also das hatte ich auch genau das Gefühl beim Anfang, dass ich mir unsicher war, und das fand ich aber auch ganz raffiniert gemacht und auch unheimlich. Was ist jetzt eigentlich genau passiert? So genau wird das nicht aufgezogen.
Genau, das ist halt wirklich erklärt, wirklich, ja. Das ist auch ein sehr guter, also das ist halt wirklich so doch dieses, unterstreicht dieses extrem bedrückende Gefühl am Anfang direkt.
Genau. Ja. Was genau was die Geschichte war im Detail, man weiß, psychische Probleme, klar, aber man erfährt nicht genau, was jetzt war. Und dann sind die Türen ja auch abgeklebt. Und dann hat man dieses extrem schreckliche Bild von der Schwester da mit dieser Maske. Mit
diesem Schlauch irgendwie ins Gesicht geklebt. Mit dem Schlauch, irgendwie, ne?
Wo das Gas dann direkt.
Also Gase irgendwie vom Auto dann da reinleitet, ne?
Um sich ja, also es ist echt eine sehr verstörende Sequenz,
fand ich. Ja, definitiv. Das war auch lustigerweise die Stelle, interessanterweise die Stelle, wo ich das mit meiner Freundin abbrechen musste, weil sie das zu krass fand.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Also das direkt am Anfang kann ich absolut verstehen.
Es ist halt wirklich eine heftige Szene, so, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und dann sind genau die Türen abgeklebt bei den, also deswegen hatte ich auch das mit den Eltern im Hinterkopf, ist, ob das jetzt bewusst, genau.
Ja, die sind ja im Schlaf dann gestorben, ne? Also die weiß
genau,
ich, ist gar nicht klar, wie viel die davon mitgekriegt haben, aber es ist dann halt offensichtlich, dass sie gestorben sind.
Ja. Genau, dann quasi die Reaktion Dannys, oder wie auch immer ihr Name ausgesprochen wird.
Danny
oder
Danny, ja.
Ja, die ihr mit ihrem quasi mit ihrem Freund Christian, der auch sich zum quasi Antagonisten entwickeln wird im Grunde des Films, wo man sie, wogegen man sie als Protagonistin quasi sehen würde, dieses traumatische Ereignis, man sieht halt, wie Danny das komplett zerwirft und genau, und dann der Vorschlag an irgendeiner Stelle, einen Trip nach Schweden zu unternehmen, seitens des...
Von dem Studienkumpel, ne? Genau.
Genau, von dem Studienkumpel. Ja. Und die im Grunde genommen, also Christian ist, glaube ich, an einem Punkt, wo er so auf der Schwelle steht zwischen Beziehungen beenden und nicht.
Ja, also die wollen ihn ja quasi auch dazu, also die Kumpels von ihm wollen ihn ja quasi dazu auch bringen, Schluss zu machen. Und genau in dem Moment kriegt er ja diesen Anruf, wo er eigentlich schon fast bereit wäre, dann die Beziehung aufzugeben. Diesen Anruf von ihr, wo sie dann, also interessanterweise, es wird ja auch nie bei Telefonaten oder so gegengeschnitten bei Ari Aster, man kriegt dann immer nur die Situation aus der einen Szene mit. Und das ist dann halt so, man weiß auch nicht genau, was sie ihm erzählt, aber er ist dann halt auch, oh ja, okay, und ne, also er weiß dann, dass er sich um sie kümmern muss irgendwie so, dass er das jetzt nicht machen kann.
Also genau, dieses Event ist quasi eher, ja, also weil eigentlich ist er ja nicht so, dass er sie wirklich liebt an diesem Punkt. Er will ja eigentlich den Kontakt nicht mehr zu ihr haben.
Genau.
Aber er fühlt sich irgendwie auf irgendeiner Ebene verpflichtet, weil man das quasi so macht bei so einem schrecklichen Ereignis wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist auf einer sehr oder auf einer eher rationalen Ebene, wo er da denkt, er muss das jetzt machen, oder auf so einer sich verpflichtet Gewissensebene, wo er dann diesen Schritt dann unternimmt, sie dann doch irgendwie einlädt, wider Willen der Freunde.
Genau, sie haben eigentlich gar keine Lust, aber das ist auch, glaube ich, jetzt so, man kann das, glaube ich, auf zwei verschiedenen Ebenen deuten, weil einmal ist es so ein bisschen so, als wenn das so eine, wenn das halt so Bro-mäßiger Move ist von denen, ne, sie sind eigentlich schon eine Männergemeinschaft, aber sie, da haben sie auch vielleicht gar nicht Unrecht am Anfang, man weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist im Vorfeld, aber dass die auch quasi ihm nahelegen, dass sie ihn so ein bisschen psychologisch missbraucht zu halten, ne, weil sie immer dann ihre Probleme so auf ihn projiziert und er dann da irgendwie so mit drin hängt. Also man weiß jetzt nicht genau, wollen sie ihn schützen vor ihr oder ist es so, dass sie einfach nur...
Ja, das stimmt.
Oder ist das so eine Geschlechterfrage vielleicht sogar, die Ari Aster da aufmacht so ein bisschen, ne?
Ja, also das Interessante, was ich noch in einem Interview gestern gelesen habe, weil ich habe mir nochmal so Interviews mit Aster angeguckt, dass er gesagt hat, also man empfindet ja die Charaktere als Protagonisten und Antagonisten, also es ist relativ, erstmal jedenfalls relativ, wirkt relativ klar, dass sie die Leidtragende mehr ist, wogegen die Freunde und er mehr so die Assis sind, quasi diejenigen, die egoistisch sind und denen die Empathie quasi fehlt, die nur auf sich selbst gerichtet handeln und sich für sich selbst interessieren. Also das ist jedenfalls das erste Bild, was ich so vermittelt bekommen hatte in dem Film, wogegen Aster gesagt hat, ja, aber auf der anderen Seite hat er auch, weil, das hätte ich jetzt auch gleich nochmal gesagt, dass man ja also zwei inhaltliche Ebenen des Films auch hat. Auf der einen Seite das Beziehungsdrama, auf der anderen Seite so eine kulturelle Gegenüberstellung, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall auf dieser Beziehungsebene hat Aster gesagt, ist es so, dass man quasi, dass er quasi beide Rollen kennt. Ne? Also beide Seiten dieser Beziehungskonstellation. Einmal die, in der jemand, der nicht geliebt wird, quasi, also dessen die Liebe von Danny wird quasi nicht erwidert und er spielt ihr nur was vor. Und auf der anderen Seite aber auch die Rolle derjenigen Person, die im Grunde genommen Angst vor dem vom Breakup hat, also dass er das nicht tun will, oder vielleicht auch zu ja, also einfach nicht den Mut hat, so. Mhm. Oder bestimmte Gründe sie noch an die Beziehung, oder also Christian in diesem Fall an diese Beziehung halten, er aber eigentlich nicht zufrieden in der Beziehung ist oder diese Beziehung nicht will aus bestimmten Gründen. Mhm. Und also das fand ich ganz interessant, dass Asta quasi gesagt hat, dass er im Grunde genommen er beide Seiten dieser Konstellation kennt. Also dass da im Grunde genommen auch Empathie für den Antagonisten quasi irgendwo besteht schon. Ne? Also das bestätigt das, was du gerade im Grunde genommen gesagt hast, dass man im Grunde genommen ja so zwei Welten hat, die aus zwei Richtungen quasi.
Genau, also genau, ohne dass ich jetzt dieses Interview kenne, was du gesehen hast, ist mir das halt direkt so vorgekommen, als wenn der Film sich da nicht festlegen will, also ganz bewusst halt, ne? Dass er das so ein bisschen offen lässt und gleichzeitig aber auch diese Grenze zwischen Antagonist und Protagonist ständig verschiebt, weil er diese Perspektivwechsel immer macht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich würde schon, also gut, da kommen wir gleich bestimmt noch eine ganze Menge zu. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass die Grundtendenz natürlich auch mit der Wahl von Danny als Protagonistin, als diejenige, aus dessen Perspektive hauptsächlich erzählt wird, schon schon irgendwo, dass diese Konstellation besteht, von wegen, dass er der Antagonist ist, aber es ist nicht so, dass es ein Antagonist ist, der nicht, dem keine Empathie gegenüber besteht. Ich finde schon, es gibt eine Empathie, auch wenn er auch wenn diese Gegenseite sehr kalt teilweise und fies wirkt.
Ja, genau, so ähnlich ist es dann ja im Prinzip auch mit den restlichen, mit diesen Freunden von ihm, ne? Also die dann mitkommen und die dann auch so aus ganz unterschiedlichen Motiven offensichtlich mitgekommen sind, ne? Und dass man da so nach und nach dann halt so erfährt, wo dann eigentlich der Fokus liegt der einzelnen Charaktere. Und also das ist auf jeden Fall, also diese Perspektivwechselgeschichte spielt schon eine Rolle irgendwo. Also klar, auch wenn es irgendwo dann ja schon feststeht, dass es Danny dann so, dass die Hauptfigur irgendwie mehr oder weniger ist in dem Ganzen, um die sich herum die ganzen Sachen dann abspielen. Aber die anderen, also die Motivationslagen der Charaktere wird offen trotzdem irgendwie kommuniziert, ohne dass man da jetzt irgendwie so klare Grenzen zwischen Gut und Böse oder Protagonist, Antagonist ziehen kann.
Ja. Genau, ich würde dann noch einmal ganz kurz versuchen, nochmal inhaltlichen Schritt weiter zu, also beziehungsweise was den Plot angeht, nochmal ganz kurz das zu Ende führen. Hm. Also jedenfalls gehen die dann, weil da waren wir gerade noch stehen geblieben, jedenfalls gehen die dann nach auf dieses Midsommerfest, das hattest du
eben auch schon angesprochen. Genau, diese Schwedenreise, ja.
Genau, diese Schwedenreise nehmen die dann, also machen die dann mit im Hintergrund mit dieser Unzufriedenheit der Freunde auch darüber, dass Danny jetzt dabei ist. Also das ist so eine weitere Isolationsebene eigentlich von Danny, dass sie jetzt schon quasi alles verloren hat fast, außer Christian, was in ihrem Leben fast wertvoll ist. Hm. Also ihre komplette Familie. Und dann jetzt nochmal...
Der Ortswechsel.
Genau, und dann jetzt kommt dieser Ortwechsel, aber jetzt auch nochmal... in der Gemeinschaft, in der sie sich jetzt erstmal befindet, das ist das Einzige, was sie hat erstmal am Anfang oder in der ersten Hälfte des Films, dieser Freundeskreis von Christian fast, in dieser Gemeinschaft ist sie dann nochmal extrem... Also,
für sich nochmal isoliert, ja, klar.
Genau, für sich nochmal isoliert, die nimmt sie gar nicht auf, diese Gemeinschaft.
Ja, also
genau,
sie wollen sie ja eigentlich gar nicht dabei haben am Anfang.
Genau, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, weil das später auch in dieser kulturellen Gegenüberstellung nochmal wichtig wird.
Ja.
Und dann sind die auf diesem Festival und fangen an, irgendwelche Drogen zu nehmen. Und ich finde dann wieder Dannys Isolation wird dann auch nochmal wieder auch an diesen Drogentrips gezeigt, so dass sie, dass sich so diese unbewussten Dinge auch so ein bisschen veräußern und dass sie direkt schon sehr, sehr, unter so extrem existenziell, also das verbindet sich dann mit so existenziellen Ängsten und Erfahrungen für sie auf diesen Drogentrips. Dann wird es im Grunde genommen richtig weird ab einem bestimmten Punkt, weil diese Gemeinschaft, wie heißt sie, Huggy oder Haggy?
Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so in der Richtung.
Genau.
Auf jeden Fall ist es so eine Art, Kommunensekte, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
Genau, ich habe es mir aufgeschrieben, ich gucke gerade mal, genau, Hager heißen die, Hager, Hager, ja, oder genau. Hager, hm. Oder wie auch immer, genau. Die sind jedenfalls auf der äußeren Ebene sind die sehr gemeinschaftlich, also im Grunde genommen, das werden wir gleich sicherlich auch noch drauf eingehen, ja. Komplementäres Gegenstück zu ne, der Gemeinschaft, die jetzt Dani kennt. Und sie fallen aber dann dadurch auf, dass sie eigentlich Sachen, die für uns auf jeden Fall zumindest als extrem brutal, also auf uns sehr brutal und im Grunde genommen, die Elemente beinhalten diese Praktiken, also so Opfergaben, die wir alle komplett, also die wir auf jeden Fall auf einer intuitiven Ebene erstmal als extremst abartig empfinden würden, wie man das ja. so sagt.
Genau, also da, wo es den Charakteren das erste Mal bewusst wird, wo sie da sind oder was sie sich da, was sich da eingelassen haben, ist ja quasi die Stelle, wo dann diese Festlichkeiten stattfindet mit diesem älteren Ehepaar, das sich dann genau. umbringt vor den anderen, indem es halt von genau. einem hohen, von einer Erhöhung
auf brutalste oder Art und Weise.
Genau, von einem Felsen stürzt und der Mann ist halt auch noch nicht richtig tot und wird dann halt noch,
genau, ihm wird dann mit dem Hammer noch.
Mit dem Hammer, ja, genau.
Also das war so die nächste Szene nach der Anfangsszene, die mir komplett nochmal so wieder so einen Magenstoß auch gegeben hat.
Aber was,
das
ja, war, ja.
Ja.
Nee, was ich interessant finde, ist, dass das halt davor aber auch schon voll viele, also gerade optisch und ästhetisch halt voll viele Anspielungen gemacht werden oder so Hinweise gegeben werden, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber die Charaktere bemerken es überhaupt nicht. Das ist so,
sie steht nicht mit. Nee. So auf so einer subtilen Ebene.
Also auch diese Wandmalereien in diesen Häusern zum Beispiel, die ganz merkwürdig sind teilweise.
Und genau, wo wir im Grunde genommen, glaube ich, der ganze Plot und Ablauf des Rituals auch schon vor drin ist, ne?
Ja.
Aber das ist auch, also klar weiß man, es ist ein Horrorfilm und es wird natürlich...
Immer wird was kommen, weil man erwartet natürlich
ein bisschen genau. was. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch, gibt es dieses konstant anhaltende, unangenehme und bedrückende Gefühl, was einfach sehr, sehr wirkungsvoll auch durch so stilistische Elemente. Es gibt ja auch im Hintergrund immer irgendwelche, diese Naturgeister-Sachen oder so, die irgendwie in die Hintergründe eingefügt
werden.
Ja,
diese schamanistischen Elemente genau. irgendwie, ne? Ja.
Also es gibt ganz viel, was einem so irgendwie so ein Gefühl, das was nicht stimmt, irgendwie vermittelt in diesem Film. Bis dann klar wird, es stimmt was nicht. Also bis dann zu diesem brutalen Ritual, genau, wo sie Opfergaben, wo man dann erstmal denkt, boah, was geht hier ab so und
genau, die kriegen dann ja auch quasi so den ersten Nervenzusammenbruch und wollen eigentlich auch schon dann wieder abreisen, weil sie damit halt irgendwie überhaupt nicht gerechnet haben.
Ja, genau. Und dann interessanterweise kommt dann der Christian relativ schnell und auch, also nicht alle in der Gruppe, aber einige kommen dann relativ schnell damit klar. Also verarbeiten das recht gut. Andere sind, glaube ich, noch, also Danny selbst ist auch, glaube ich, noch länger davon baff von diesem Ritual. Aber Christian zum Beispiel erholt sich relativ schnell. Und hier kommen wir wieder auf dieses, quasi auf diese westlichen Charaktere, die so sehr, also diese quasi kulturelle Gegenüberstellung erholt sich relativ schnell und will dann das dann in seiner anthropologischen Studie will das zu einer anthropologischen Studie machen, dieser Hager, wogegen ja sein Kumpel das eigentlich nutzen wollte und die kommen sich dann auch so in die Quere. Also das ist dann
genau,
weil
Josh ist ja dann quasi der das eigentlich so, der vorhatte, das halt irgendwie in seiner Masterarbeit oder ich weiß nicht genau, oder was er da macht, oder Dissertation irgendwie zu verwenden. Und werfen sie sich quasi gegenseitig vor, diese Idee voneinander geklaut zu haben, so ein bisschen, ne? Weil sie halt nicht beide dasselbe einreichen können.
Ja, ich fand das einen der interessantesten Konflikte im Film, muss ich sagen, weil genau aus diesem Grund, weil so ein bisschen, also ich glaube jedenfalls, dass Asta da auch so ein bisschen dieses individualistische Schema einfach so ein bisschen anhand dieser Charaktere auch so ein bisschen zeigen wollte. Christian ist natürlich da echt auch wirklich wieder, also wieder als Antagonist so im Grunde steht da wieder da, so ein bisschen als die Person, die jetzt eigentlich was anderes machen wollte, glaube ich, aber dann, weil sie es dann doch fast so faszinierend findet, also Christian findet das dann doch so faszinierend, dieses Ritual.
Genau, er klaut ihm dann quasi wieder, so ein bisschen die Idee.
Er klaut ihm das Ding, genau. Also er scheint dann quasi wieder als so ein Übeltäter. Ich fand das sehr interessant.
Das Witzige ist, dass dieser Christian auch so ein bisschen so einfach dieses Hedonistische teilweise verkörpert, so leicht. Ne? Also er ist immer so, er läuft so planlos durch die Gegend und greift sich dann halt immer das raus, was ihm am besten passt. So, ne?
Genau, ja. Also ja, ich hätte jetzt auch schon, also diese, das ist ja diese ganze Gruppe von diesen westlichen Charakteren, also oder von den Charakteren, die, was heißt westlich, aber die jetzt jedenfalls aus so einer Kultur kommen, die quasi so diese individualistischen Prinzipien irgendwie so internalisiert hat. Und ja, das ist ja, das ist auch so, du sagst hedonistisch auf jeden Fall und auch so fast schon so ein bisschen narzisstisch auf jeden Fall, also da könnte man jetzt drüber diskutieren, aber er ist auf jeden Fall ein Charakter, der sehr stark das Bedürfnis auch hat, sich selbst zu bereichern und damit genau. auch
diesen Drang Vorteil auch immer so, zu maximieren, den er selber
dann hat. Genau. Und dieser Drang ist bei ihm so stark, dass ihm eigentlich andere Sachen eher, also dass er gewillt ist, quasi dafür in Anführungsstrichen über Leichen zu gehen, so ein bisschen. Also mehr oder weniger, weil Danny, der sie zu, die Beziehung zu beenden, fällt ihm dann ja doch schwerer, wobei man da wieder auch diskutieren könnte, dass es eigentlich egoistische Motive sind, die es ihm schwer machten, weil er vielleicht auch Angst hat, alleine zu, es gibt ja auch solche Themen, die man da noch reinholen könnte, ne?
Ja.
Das ist natürlich dann sehr spekulativ, aber auf jeden Fall, genau, sind es diese starken, ich-bezogenen Charaktere und ich finde, angeführt von Christian eben, die eben diesen anderen Charakteren dieser Hager-Kultur gegenüberstehen, die quasi, ja, auf einer bestimmten Ebene, das finde ich, muss man immer wieder betonen, auf einer bestimmten Ebene eben gemeinschaftlicher oder solidarischer erscheinen, weil das kann man auch wieder anzweifeln, finde ich. Also auf einer bestimmten Ebene erscheint jedenfalls die Gruppe, diese Freundesgruppe als so eine Pseudogemeinde, weil sie im Grunde genommen alle nur sich für sich selbst interessieren. Und auf einer bestimmten Ebene erscheint diese Hager als eine authentischere Gemeinde, was aber auch wieder anzweifelbar ist.
Genau.
Finde ich, beides kann man
dann noch. Wir haben gerade, ich muss so kurz einen Einwurf machen, wir haben, glaube ich, zwei Charaktere unterschlagen, und zwar Simon und Connie. Das sind diese, dieses Pärchen, auf das sie noch da treffen, die ja auch nicht aus dieser Kommune kommen oder aus dieser Gemeinschaft, sondern auch von außerhalb, ich glaube aus Großbritannien oder so, die auch eingeladen wurden. Also das ist ja das Interessante, dass die, also das Erste, wo man skeptisch werden könnte, ist ja, dass die dann halt immer so Leute einladen, die dann da hinkommen und da sich dann offensichtlich ja diesen Ritualen teilzunehmen. Und ja, also das ist, wollte ich gerade nur noch mal
einwerfen. Eigentlich sind ja alle Freunde schon von vornherein als Opfer geplant, ne?
Ja, genau. Und das wird dann ja erst nach und nach so klar, dass das offensichtlich halt von Anfang an so eingefädelt worden ist, ne?
Genau, und dann jetzt nochmal, also dann erlebt man halt diese brutalen Rituale. Und die Charaktere wollen dann irgendwann abhauen, weil es denen zu viel wird, weil sie verstört sind. Und dann das Pärchen will dann auch irgendwann durch abhauen. Die verschwinden dann einfach. Also man erfährt dann natürlich später, dass sie getötet wurden.
Ja.
Und dann kommt so eine Schlüsselsequenz also es kommen so viele Rituale wieder, viel Getanze und so. Fand ich auch interessant, diese Tanzszene mit Danny. Und dann kommt so eine Schlüsselsequenz eigentlich, die ich auch sehr interessant finde nochmal, deswegen würde ich die nochmal auch hervorheben, weil man ja als, also weil es nochmal wieder auf diese Beziehung zwischen Danny und Christian anspielt, der quasi irgendwie auch so ein, Danny irgendwie insofern betrügt, als dass er ihr was vorspielt, was nicht real ist. Und der Betrug ist dann nochmal, also ein echter Betrug, also in der Szene, wo dann er an so einem Ritual teilnimmt, wo er dann, also an so einer Orgie, wo er dann mit so einem Mädchen vom Stamm irgendwie Sex hat, und Danny sieht das dann. Und ist dann, also das ist auch so der Bruch, die Szene, wo dann der endgültige Bruch, glaube ich,
anfängt. Genau, das ist das Ende der Beziehung dann im Prinzip, also wo dann wirklich klar ist, dass diese Charaktere nichts mehr gemeinsam haben und irgendwie sich wirklich gegenseitig als Antagonisten gegenüberstehen, ja.
Genau, das ist genau der Moment. Und durch diese Szene, glaube ich, auch entschließt sie sich dann auch, Christian, was, glaube ich, dann auch so ein bisschen vorintendiert war von dem Hager, als, oder nee, es fanden ihn vielleicht auch nicht, aber jedenfalls entschließt sich Christian eben als den, als das, das Opfer, das in diesem, also das, als ein Opfer irgendwie darzubieten, irgendwie ihn.
Ja. Nee, genau, und, weil damit Danny ja auserkoren wird, so als, Ja, ich weiß gar nicht, wie haben sie das genannt? Königin des oder Midsommerkönigin oder so. Auf jeden Fall, die kriegt diese Blumenkrone aufgesetzt und hat dann halt so eine bestimmte rituelle Position inne und darf am Ende dann die letzten Opfer auswählen. Also manche werden ja, glaube ich, dann, per Zufall ausgewählt oder nee, freiwillig. Es gab immer zwei Freiwillige und da mussten aber, glaube ich, noch zwei zu oder einer dazu, der dann ausgewählt wird. Ja, genau.
Genau. Damit ist sie im Grunde genommen dann auch die Einzige, die Teil der Gemeinschaft wird, im Gegensatz zu allen anderen, die eigentlich nur
Totfallmasse
genau.
ja.
sind. Und die Endszene auch eine absolut interessante Szene, wie ich finde, oder das ist halt dann so eine Katharsis, eine Szene, in der sie dann halt eben im Grunde genommen jedenfalls auf der Oberflächenebene sie grinst, sie lächelt quasi in die Kamera am Ende, während ihr Ex-Freund jetzt verbrennt in den Flammen und einige andere Opfer noch verbrennen in den Flammen. Und und erlebt dann, was man eine Katharsis nennen könnte, also sie wird befreit quasi von diesem inneren Konflikt, den sie mit sich getragen hat. Und auch eben befreit von diesen Menschen oder dieser Gruppe oder dieser Gemeinschaft, mit der sie gekommen ist,
genau.
auf einer gewissen Ebene.
So eine Art Initiationsritus auch irgendwie, ne? Also sie wird so eingeführt in diese Gemeinschaft dadurch, dass sie quasi das einzige Überbleibsel tötet, was noch.
Genau.
ja.
Richtig. Genau, und ich wollte jetzt, also ich hätte jetzt auch nochmal, also für mich hat der Film eben so im Grunde genommen zwei große inhaltliche Ebenen, also Ebenen, auf denen in irgendeiner Art und Weise bestimmte Themen besprochen wurden. Und das ist auf der einen Seite, wie gesagt, diese Break-up-Story, also zwischen die Entfremdung zwischen Danny und Christian, sowohl von, also die ist beidseitig wirklich, weil auf der anderen Seite ist halt dieser Aspekt, dass Christian eben diese Beziehung nur, also dass es eine Beziehung ist, aber im Grunde genommen ist es keine Beziehung mehr und das weiß er auch und er heuchelt diese Beziehung nur. Das ist halt also so eine Richtung dieser Entfremdung und auf der anderen Seite noch schlimmer ist die Situation dann wahrscheinlich für Danny, die dann, oder könnte man auch drüber diskutieren, die nur das vorgespielte Gefühl halt hat und vielleicht auch die Vorahnung hat, dass ihr das, dass sie eigentlich im Grunde genommen dann niemand mehr hat, so.
Ja.
Das hatten wir eben schon, dass sie diese Isolation und die dann quasi den vollkommenen Betrug erfährt, wenn Christian sie dann, da in dieser Orgien-Szene da. Genau, und dann gibt's noch diese andere inhaltliche, also andere Thema des Films, das ist dieses kulturelle Thema, also was heißt kulturell, diese kulturelle Gegenüberstellung zwischen, das hatten wir jetzt auch eben auch schon ein paar Mal angesprochen, zwischen dem auf der einen Seite diesen erstmal auf jeden Fall egoistisch erscheinenden Charakteren, angeführt von Christian, und den solidarisch und gemeinschaftlich erscheinenden Hager.
Ja. Genau, das ist ja quasi so der Punkt, der für uns interessanter ist, als das jetzt im Rahmen dieses Podcasts, weil wir ja so als kulturkritischer Podcast da so ein bisschen drauf
kommen. Genau,
ja. Das ist ja quasi so die Ebene, die für uns halt noch ein bisschen interessanter ist, als jetzt dieses psychologische, ja.
Wobei in dem Film, muss ich sagen, es greift auch ineinander, ne?
Also, ja, nee, klar, es ist ein bisschen miteinander verzahnt, weil es geht ja gar nicht, das so voneinander zu trennen, weil ja auch quasi diese einzelnen Charaktere auch immer so ein bisschen so die Agenten so dieser Welten sind, die aufeinandertreffen, ne? Also es ist ja durchaus auch Absicht, dass sich bestimmte Charaktere so und so verhalten. Genau. Ne? Ja,
ja. Ja. Und ich, also das, und das ist, das finde ich halt auch sehr, sehr interessant bei dem Film, weil der, weil das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass man auf jeden Fall erstmal ganz klar und auch mit dem Ende das Gefühl bekommt, dass Danny quasi diesen Übergang, also von einem, beziehungsweise sie geht in eine Katharsis. Also es ist eigentlich irgendwo ein Happy End, was man natürlich unter den Umständen auch sich stark anzweifeln kann. Ne? Also,
ja, klar. Das ist irgendwie so ein, ja, klar, man hat dann quasi nur noch ihre Perspektive, ist die einzige, die übrig bleibt am Ende. Ne? So könnte man das halt auch beschreiben. Wo der Film halt immer versucht hat, alle möglichen Perspektiven einzunehmen, aber ihre ist dann am Ende die einzige, die nicht ausgelöscht wurde, wenn man es so drastisch ausdrücken möchte.
Und der Film ist ja auch bewusst, wirft er ja auch Zweifel auf oder beziehungsweise kann man es so deuten, dass der Film halt eben auch die eigene diese eigene Grundstruktur auch ein bisschen anzweifelt. Also da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Meinst du die Endszene mit den
genau.
Schmerzen? Ja, ja.
Genau, weil also in der Endszene ist es quasi so, dass dieses Haus verbrannt wird und da sitzen dann die diese ganzen Opfer, die Menschen drin, die geopfert werden. Und denen wird vorher gesagt, dass die irgendwas bekommen und die empfinden keine Schmerzen und so. Und
das genau, irgend so eine Tinktur, irgend so was Pflanzliches.
Genau. Ja. Und in dieser Szene ist es dann so, dass man sieht, dass sie dann auf einmal extreme Schmerzen
haben. Ja, also sie kriegen es mit, wie sie verbrennen. Das halt, ja, man rechnet genau. halt auch damit, dass das jetzt alles in Ordnung ist für die und dass halt nur der, ja, also dass Christian da der Einzige ist, der das halt mitkriegt. Aber offensichtlich sind die halt genauso die Leidtragenden dann, ja.
Genau. Und ich finde, dadurch wird, das macht für mich den Film auch interessant, weil das auch so wieder in so eine, also man kann das auf sehr, sehr verschiedene Arten und Weisen betrachten. Ich finde diese grundsätzliche Gegenüberstellung einfach sehr interessant, weil man, weil die nicht so, weil sie schon so ein bisschen differenzierter stattfindet, finde ich. Und das mochte ich an dem Film.
Ja. Also wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld über den Film unterhalten und da, wie du schon gerade angedeutet hattest, wären wir genau auf diesen Punkt auch gekommen und da hatten wir auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten dazu, wie das denn nun zu deuten ist.
Genau.
Und also für mich hat sich das immer so ein bisschen dargestellt, als wenn Asta ganz bewusst, da komme ich jetzt eigentlich auch noch drauf, immer wieder darauf hinaus will, diese beiden Welten halt gegenüberzustellen und am Ende aber zu der Konklusion kommt, also fast dialektisch, dass sich das Ganze allerdings überhaupt nicht vereinen lässt und dass es irgendwie, beides ist halt irgendwie eine schlechte Lösung, weil wir diese beiden Pole haben, aber letztendlich kriegen wir nicht diesen, wir kriegen halt keine Synthese hin am Ende. Also das fängt ja schon an, diese Gegenüberstellung fängt ja schon an ganz am Anfang, wo quasi dieser Selbstmord, dieser erweiterte Selbstmord gezeigt wird und auch diese Gesprächsrunde mit Christian und seinen Freunden und es spielt ja im Winter in New York, also in der Großstadt und es ist dunkel, also man hat jetzt quasi drei Sachen, die komplett zum ästhetischen Gegenteil darstellen zu dem, was wir dann später sehen in Schweden, also wo wir ländlich leben, also quasi naturbelassen, wo es hell ist, also dieser Midsommerfest, das Besondere ist ja, dass es da halt nicht dunkel wird im Sommer, also das ist ja gerade deswegen dieses Midsommerfest, ne? Die Sonne geht nicht unter, selbst an Mitternacht scheint halt die Sonne hell am Himmel und es ist halt, ja, es ist Sommer, es ist hell und es ist halt ländlich und dadurch unterscheidet es sich ja schon rein ästhetisch extrem von dem, was wir am Anfang zu sehen bekommen, ne? Also der Film unterstreicht das ja optisch sehr drastisch.
Ja, ja, der stilistische Kontrast ist sehr, sehr stark. Auch was die Kommunikation angeht. Also am Anfang hat man es meist so mehr mit so Smartphones und solchen Sachen zu tun.
Genau.
Ja. Und das wechselt dann auf so eine direktere Ebene. Also genau, das meinte ich auch, dass dieser auf der oberflächlichsten Ebene auf jeden Fall der Film eigentlich relativ klar macht, diesen Kontrast klar macht.
Genau, das ist jetzt auch, glaube ich, nichts rein interpretiertes, weil es ist halt wirklich sehr offensichtlich, was der Film da macht. Das denke ich auch, ja.
Genau, und aber ich finde das interessant, was du gerade dann auch noch gesagt hast. Also ich finde das ja auch interessant, dass man eigentlich im Grunde genommen, dass die Synthese verfehlt ist, dass die eigentlich nicht so ganz hingehauen hat. Den Gedanken finde ich auch sehr interessant. Es ist auch nicht so, dass ich dem jetzt eigentlich widersprechen würde, weil die Sache zum Beispiel mit dem Verbrennen, was ich gerade gesagt hatte, und aber auch verschiedene Sachen, also man kann ja kaum wegdeuten, dass diese Praktiken oder das, was sie da tun, auf einer gewissen Ebene, also oder beziehungsweise es soll ja auch bewusst verstören.
Ja,
und es ist nicht so, dass das irgendwie am Ende dann nicht mehr verstörend erscheint.
Ja.
Wie gesagt, gerade in dieser Feuerszene wird das nochmal unterstrichen, dass das irgendwie auch.
Ja, klar.
Also, dass diese Gemeinschaftlichkeit vielleicht auf einer bestimmten Ebene auch nur repräsentativ ist.
Ja. Also man könnte, das ist mir gerade eingefallen, man könnte es sogar auf der Ebene, das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, aber so deuten, dass ja halt, wir haben ja sowieso diese Gegenüberstellung von Kultur und Natur so ein bisschen oder von Zivilisation und so einer naturverbundenen Kultur. Und auf der Ebene ist es dann ja auch irgendwie so, dass der Preis, den die dafür zahlen, dass sie halt so gemeinschaftlich und ursprünglich leben, aber auch der ist, dass sie sich gegen Naturgewalten nicht schützen können. Und dass halt diese Einnahme dieser Tinktur gar nichts bringt, weil das halt diesem schamanischen Umfeld entstammt, aber eigentlich müssen sie halt die Schmerzen ertragen, sie haben gar keinen Zugriff, ne? Also quasi auch so ein bisschen so als Synonym halt für das, was sie quasi hinter sich lassen müssen, um da zu leben.
Genau, da ist dann schon auch wieder so eine existenzielle
Einstellung,
die so dann also diese Hoffnung, die quasi die Hager versprechen, genau, dass sie vielleicht gar nicht so angehalten wird.
Also, dieser Schutz der zweiten Natur, den man halt so in der Zivilisation hat, der ist halt komplett weg. So, es geht halt nur noch diese, ja, es gibt halt diese, man ist halt diesen Qualen direkt ausgeliefert sozusagen. Man hat halt keine Medizin, die einen irgendwie betäubt, sondern es ist dann, man muss es dann ertragen, ja.
Ja, ja. Wobei man muss dann natürlich auch unterscheiden zwischen eher psychologischen Qualen und eher physischen Qualen, ne? Weil man hat ja dann, oder es wird jedenfalls trotzdem suggeriert, dass diese Kultur weniger entfremdet ist.
Genau, man könnte sogar das jetzt nochmal so gegenüberstellen, dass man sagt, man hat für eine Seite den Vorteil und dann den beispielsweise, ne? Also, dass diese, interessant ist ja auch, dass diese, man könnte, also, das habe ich dann lustigerweise nämlich in der Spiegelkritik dazu gelesen, dass das Ganze, ja, also das ist mir zwar vorher schon aufgefallen, aber dass man das so deuten kann, war mir dann auch irgendwie so ein bisschen neu. Dass diese, die haben ja zum Beispiel bei jedem Ritual, das stattfindet, ist ja dieser, sind ja immer diese Sprechchöre im Hintergrund, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Schmerz oder Lust irgendwer empfindet, dann unterstreichen die herumstehen oder die umgebenden Personen das Ganze, indem sie diese Geräusche auch machen, ne? Also zum Beispiel, wo diese beiden Menschen sich umbringen, ist es ja auch so, dass die dann plötzlich schreien und weinen und so. Und später ist dann so bei dieser Orgie, dass die dann alle so.
Stimmt.
Ne?
Und eine Szene, in der Danny so in diesem Schlafhaus da auf dem Boden liegt oder gerade von ihrem Betrug erfahren haben,
genau,
wo die alle
weinen dann, ne?
Genau.
Genau. Und das ist ja das Interessante, das ist dann auch irgendwie so, dass diese Individualität gar nicht mehr stattfindet. Es gibt nur noch diese kollektive Wahrnehmung plötzlich. Ne? Also alles, was an Emotionen, dieses, was eigentlich das Persönlichste ist, das hat man aber auch nicht mehr. Man teilt alles mit denen. Alles ist
quasi. Das kann man dann auch wieder kritisieren, also als Kritik
deuten. Genau, man kann das als Kritik
deuten, weil man was Totalitäres auch hat.
Genau, es hat was Totalitäres, weil das Individuum an sich sogar ausgelöscht wird dadurch irgendwie. Ne? Also man hat nichts mehr für sich, sondern es ist nur noch, man ist Teil dieser Gemeinschaft, aber man kommt da nicht mehr raus. So, ne?
Und was diese Deutung meiner Meinung nach unterstreicht, das kann ich aber auch nur so interpretiert haben, war die Art, wie Danny dann in diesen Sequenzen auch immer so einen entfremdeten Blick hat auch noch. Also es wirkt immer so, als wäre das, als wäre sie davon, es kann auch sein, dass es einfach eine Neugier ist oder eine Verwunderung, aber ich hatte das Gefühl zeitweise, es kann auch einfach mein eigenes Gefühl gewesen sein, dass sie das auch ein bisschen verstört hat, wenn das so war. Also dass sie, auch wenn die quasi mitgetrauert haben, aber ich kann da auch falsch liegen, aber dass das irgendwie, oder es wirkte so, als wäre diese Mittrauer auch irgendwo aufgesetzt auf einer bestimmten Ebene.
Es würde ja auf der inhaltlichen Ebene Sinn ergeben, ne? weil man ja quasi diese Gemeinschaft, aus der sie kommt, hat dargestellt durch ihren Freundeskreis oder sag mal so Kommilitonenkreis im weitesten Sinne, wo ja jeder quasi sowas für sich macht und auch so diese Geheimniskrämerei so ein Standard ist eigentlich, mit dem jeder klarkommt, ne? Weil jeder, die Motive, die jeder hat, zum Beispiel jetzt dahin zu fahren, sind ja irgendwie so, da spricht ja keiner offen drüber, ne? Das wird dann ja erst nachher klar.
Ist interessant.
Und dass dann quasi diese rein, also man, Asta stellt ja, also so könnte man das halt sehen, diesen rein Individual, also diesen egoistischen oder egozentrischen Individualismus, halt diesen totalitären Kollektivismus gegenüber, so ein bisschen, ne? Ja. Also er macht ganz bewusst diese beiden Pole auf, diese Extreme, so, also so würde ich das jetzt sehen.
Ja, nee, das ist alles eine interessante Interpretation auf jeden Fall. Auch ich finde das ja sehr, sehr interessant, auch wie er diese, also wie gesagt, das wird ja von Christian auch verkörpert, ne, auf der einen Seite. Also finde ich am stärksten.
Ja.
Und es zeigt im Grunde genommen, wie so bestimmte, das fand ich auch interessant, wie bestimmte Konflikte, die auch nicht gelöst werden, also diesen Konflikt, den Danny hat, kann ihre Gemeinschaft eigentlich gar nicht auffangen. Ne? Sie bleibt mit dem allein. Das
genau,
wird sehr, sehr klar
gezeigt. Keiner ist für sie da, aber dann plötzlich sind diese anderen Leute da und die binden sie ein und sie fühlt sich plötzlich aufgenommen. Ne? Also gerade bei diesem Tanzritual ist das ja offensichtlich, wo sie dann um diesen Baum tanzen. Ne?
Genau, und ich glaube auch, genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, ich glaube auch dieses Zwiegespaltene, was wir jetzt so in unserer, oder was du auch eben gesagt hattest, dass keine wirkliche Synthese stattfindet, ist auch so ein bisschen an Danny sichtbar, also dass sie auch nicht klar, also sie hat eine Sympathie für diese Kultur, die bestimmte Dinge, bestimmte Konflikte, die sie mit sich herumträgt, einfach auffängt, auf eine bestimmte Art. Das wird auch sehr, sehr klar gezeigt in bestimmten Szenen. dass sie auch eine gewisse Hoffnung dann ab einem bestimmten Punkt in die Kultur hineininterpretiert. Als zum Beispiel der Charakter, der die quasi anlockt, mit den,
ich weiß nicht, Pelle oder Pelle
ja,
oder
ja, genau.
Ne? Irgendwie Pelle.
Und es gibt eine Szene, wo er quasi mit ihr ein Gespräch hat in dieser Hütte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er quasi sagt, gefällt dir das denn so, wo die auch über Christian
ja, genau, reden, also man merkt auch, dass ihm viel daran gelegen ist, sie einzubinden, ne? Ja, genau.
Genau. Und sie dann auch wirklich so einer der Momente, in der sie auch so wirklich zeitweise jedenfalls so mal ein bisschen sich anerkannt oder sich das Gefühl hat, so ein bisschen aufgefangen zu werden, psychisch.
Genau, sie wird ja auch das erste Mal so richtig wahrgenommen überhaupt erst auf der Ebene.
Genau, genau. Und diese, die anderen, das ist eigentlich so, als würde sie neben dieser Freundesgruppe, als würden die alle zwar zusammen sein, aber alle irgendwie nebeneinander her existieren.
Genau, ohne, und keiner sich um den anderen so wirklich kümmert oder um seine Belange. Ne?
Genau, es gibt halt eben diese Anerkennung nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit, wie gesagt, es gibt für sie nicht die Möglichkeit, ihre eigenen Konflikte innerhalb dieser Gemeinschaft aufzulösen. Also die Möglichkeit wird verwehrt. Genau. Und das ist ganz klar, da ist auf jeden Fall diese kritische Ebene bezüglich dieser einen Kultur. Ich fand das aber, was du gerade gesagt hast, war auf jeden Fall sehr passend, dass man, oder man kann das auch so verorten, dass man auch einen Kompromiss eingeht zwischen verschiedenen Problematiken auf der einen und auf der anderen Seite.
Was ich ja interessant finde, ist ja auch, dass sie quasi die ganzen Kumpels oder diesen Kreis an jungen Leuten, die nacheinander umgebracht werden, ja immer so auf diese Weise umbringen, dass sie quasi dieses egozentrische Interesse des Einzelnen ausnutzen, um ihn von der Gruppe wegzulocken. Na, also es wird ja quasi genutzt, um sie zu isolieren, weil sie dann, also einmal zum Beispiel diese Geschichte, dass der Josh heißt er, ne, glaube ich, der dieses Buch gerne, diese heilige Schrift, dieser Kult hat, die gerne sehen würde, und es ist ihm ja untersagt, und deswegen schleicht er sich ja dann in diese, oder er möchte das sich gerne angucken. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der normalen, in der Kinofassung auch drin vorkam, weil das ist die einzige
Szene, die Fassung, die ich gesehen habe, war die Kinofassung, und
okay,
wo er sich anschleicht und das Buch stiehlt, das war drin.
Okay, weil das nämlich meiner Meinung nach in einer erweiterten Form sogar dann gezeigt wird, dass es nachts spielt. Das ist die einzige Szene, die halt nachts spielt.
Ja, doch, das ist bei mir auch so.
Okay, nee, dann ist es, okay, alles gut. Wusste ich jetzt nur nicht, dass das auch dran war. Nee, aber genau, weil das jetzt interessant ist, und er wird ja genau dann umgebracht, in diesem Moment, wo er halt von der Gruppe getrennt ist komplett, ne? Und das ist das Interessante, dass sie halt diese Einzelinteressen ausnutzen, also dieser Kult nutzt diese Einzelinteressen dieser Figuren aus, um sie von der Gruppe zu isolieren und dann umzubringen. Und die Einzige, die das bei der ist halt nicht funktioniert, weil sie halt...
Auch bei dem Pärchen, ne?
Genau, bei dem Pärchen auch. Und die Einzige, bei der das halt das Gegenteil ist, die halt eingebunden wird dadurch, ist halt Danny oder Danny am Ende, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Sie wird aber auch, man kann das auch kritisieren, das hatten wir am Anfang ja auch schon mal kurz, aber sie wird grundsätzlich auch so ein bisschen als, der wärmste Charakter dieser Gruppe dargestellt, ne,
Danny? Ja, weil sie auch so eine leichte Naivität vielleicht an den Tag legt, so ein bisschen, ne?
Ja.
Weil sie offensichtlich die ist, die am wenigsten jetzt Absichten hat, die anderen schaden oder irgendwie, die zum Nachteil der anderen wären, wo das
destruktiv.
Genau, weniger destruktiv, weil die anderen ja eigentlich immer darauf aus sind, halt den eigenen Vorteil irgendwie, in den Vordergrund zu stellen.
Vielleicht auch durch dieses Trauma eben ausgelöst, dass sie auch, mehr so, Naivität ist vielleicht ein guter Begriff, also dass sie so mehr so noch offener ist oder fragend und quasi die anderen irgendwie schon sehr, sehr in, oder sehr stark in diesen Mustern drin sind, in diesen individualisierten Mustern, genau.
Ja.
Ich gucke gerade auch nochmal auf meine Notizen, ob ich vielleicht.
In dem Film ist halt sehr viel drin, deswegen vergisst man das ein oder andere auch an der wichtigen Stelle dann, ja.
Wenn du jetzt noch was hättest, kannst du direkt dann das von mir aus sagen. Aber ich gucke gerade noch mal durch.
Interessant finde ich halt, also das ist auch ein Grund, warum wir den Film genommen haben und jetzt zum Beispiel nicht Hereditary von Ari Aster, weil der Film hat halt offensichtlich diese irgendwie kulturkritische Ebene oder zumindest, er stellt eine Frage. Es ist ja nicht mal so, dass er jetzt eine Antwort gibt, aber er stellt irgendwie eine Frage. Und das hat man jetzt also zum Beispiel bei Hereditary nicht, obwohl er mit den gleichen Sachen irgendwie spielt so ein bisschen. Also jetzt gerade auf der ästhetischen Ebene hat er zum Beispiel diese Perspektivwechsel, die ohne Gegenschnitt auskommen, das heißt, wo man immer nur die Situation aus dem Blickwinkel eines Charakters erlebt, das haben wir bei Midsommar auch sehr oft, ne, so als Beispiel, oder auch dieses Weglassen, ja. Dieses Weglassen von, ja, das ist eigentlich nur dieselbe Sache, dieses Weglassen von Informationen. Bei Hereditary hatten wir zum Beispiel diese Geschichte, wo der Bruder quasi mit dem Auto fährt und ne, das, wo das andere Kind stirbt und er aber nicht seinen Eltern erzählt, sondern er parkt dieses Auto einfach wieder vor auf der Auffahrt und wird morgens geweckt durch die Schreie seiner Mutter, weil er hat es nicht geschafft, das zu sagen. Und es ist aber gerade dadurch wirkt diese Szene noch krasser, als hätte man jetzt diese Leiche gezeigt. Ne? Es ist einfach so dieser psychologische Terror dann einfach so extrem intensiv ist in dem
Moment. Ja, absolut.
Ja, ja. Weil jeder ja dieses aus der Kindheit dieses Gefühl kennt, man hat irgendwie Scheiße gebaut und man wartet quasi nur auf die Reaktion der Eltern und versteckt sich sozusagen vor der Realität so ein bisschen. Ne? Und das ist genau das, womit er spielt. So. Also er hat immer diese ursprünglichen, also auch so ein bisschen so diese Urängste vielleicht, die man als Kind auch kennt oder so. Ne? Das ist auch da mit drin.
Ja, mit dem Scheiße geworden.
Ja.
Sehr harte Scheiße
geworden. Ja, klar, ich meine, das ist natürlich jetzt auf einem ganz anderen
Level. Nein, aber das stimmt, du hast vollkommen recht, das habe ich auch so empfunden. Es
geht in die gleiche Richtung.
Ja, das ist sehr, sehr effektiv und auch, ich hatte auch dieses Gefühl, das ist sehr stark vermittelt, dass er halt also richtig Scheiße gebaut hat und diese Angst, genau, die man auch als Kind vielleicht kannte, die sehr, sehr schön, also sehr, sehr effektiv vermittelt wurde, auf jeden Fall.
Und auf einer ähnlichen, also die Funktionsweise ist eigentlich die gleiche, haben wir das ja bei Midsommar, wo die halt dieses erste Ritual stattfindet mit diesem Selbstmord, mit diesem gemeinschaftlichen Suizid dieser beiden Personen, dieses Ehepaars, dieses Älteren, wo wir das ja auch da haben, wo man sieht ja quasi, was kommt, aber diese Charaktere begreifen es ja erst in dem Moment, wo die da runterfallen. Und es ist aber die ganze Zeit, dass man sich auch so denkt, man ist dann selbst in dieser Situation, man denkt, das kann doch jetzt nicht passieren, das kann jetzt nicht passieren. Ne? Das ist jetzt mir zu krass, wenn das passiert. Aber genau das passiert dann. Und dadurch wirkt diese Szene auch so intensiv, glaube ich, weil das spielt mit dem gleichen Mechanismus, also auch mit diesem Unterbewussten, was man vielleicht auch als einfach so aus aber alltäglichen Situationen kennt. Und die sind halt sehr gut transportiert. Also diese Mechanismen hat Asta irgendwie sehr gut verstanden, die so einzusetzen, auch ästhetisch oder auch vom Aufbau einer Szene her, dass man das so gestaltet, dass das irgendwie, also genau dieses Gefühl erweckt, was man halt selber kennt aus so alltäglichen Situationen und was halt sehr weit von dem weg ist, was man halt aus Horrorfilmen normalerweise gewohnt ist. Ne?
Ja, er ist auf jeden Fall ein guter Filmpsychologe.
Genau.
Also er weiß, ja, absolut. Er kann das, sehr, er hat da irgendwie diese Fähigkeit, diese ganzen subtilen, also auf so einer subtilen Ebene Dinge so zu vermitteln, dass man in bestimmte emotionale Zustände versetzt.
Genau, das beschreibt sehr gut das, was ich eben sagen wollte, ja.
Ja, nee, das finde ich auch, ja. Deswegen bin ich auch gespannt, was als nächstes kommt. Das war ja irgendwie
ein episches Ding, ne? Genau, angeblich will er sich jetzt ja von diesen Horrorsachen erstmal lösen. Er will ja was ganz anderes machen, was halt auch wieder interessant wäre, weil er dann natürlich mit diesen Stilelementen vielleicht ganz andere Ansätze in anderen Genres findet noch, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also bin ich auch gespannt, was dann jetzt kommt. Also wenn das nächste wirklich eine Komödie wird beispielsweise, dann ja.
Aber so, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da der Inhalt war. Da gab es ja schon mal so ein Teaser, was eine Inhaltsangabe angeht, habe ich mir.
Ja, aber ich habe es auch nicht so wirklich in Erinnerung behalten, weil es klang sehr banal irgendwie.
Aber es schien mir auf jeden Fall wieder so, als würde es schon verstörend werden können.
Ja, aber gerade wegen auch solchen Sachen, wo man dann halt vielleicht gar nicht dran denkt im ersten Moment. Ne? Also es ist ja wie bei Hereditary Midsommar, dass sie sagt, die Filme fangen gut. Bei Midsommar hat man am Anfang diesen Schocker. Aber Midsommar bei Hereditary war es ja zum Beispiel so, dass der Anfang, ja, es ist halt irgendwie so ein Familiendrama, aber es wird dann halt immer heftiger und geht immer mehr in diesen Horrorbereich. Was Ähnliches würde man vielleicht auch erwarten von der Komödie jetzt, die er macht, dass das vielleicht dann ins Drama umschwenkt irgendwann oder so.
Ja, genau. Also ich sag mal so, ich traue ihm nicht.
Man kriegt nie das, was man erwartet im ersten
Moment. Ja, genau. Ja.
Und das denke ich auch. Aber deswegen sind die Filme ja so interessant auch. Ne? Also jetzt gerade auch vielleicht für so ein Gespräch.
Nee, auf jeden Fall. Nee, also es ist super spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt, was er da noch macht, weil es ist, glaube ich, im Bereich auch, hatten wir ja letztes Mal Elevated Horror, von diesen neuen Horrorfilmen, sind das auch meine Lieblinge so. Also es sind die Filme.
Ja, ich muss auch sagen, dass die mich die fand ich am beeindruckendsten.
Aus denen habe ich am meisten gezogen.
Genau.
So. Ja, geht mir auch.
Die sind aber auch irgendwie am besten im Gedächtnis geblieben. Also obwohl ich jetzt mit Midsommar habe ich jetzt nicht nochmal direkt vor der Aufnahme geguckt, sondern das ist jetzt auch schon 2 Monate her, glaube ich, aber man hat trotzdem sehr viel noch vor Augen. Also mit den Namen musste ich halt, wie gesagt, erstmal gucken gerade, aber so ansonsten hat man sehr viel vor Augen noch. Also man kann sich an die Szenen sehr, sehr gut erinnern, weil sie halt auch so eindringlich sind oft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und so intensiv ja. sind halt auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn, das finde ich auch ganz gut so.
Abzuschließen.
Abzuschließen, genau, zum Schlusspunkt.
Ja.
Wenn du nichts mehr auf dein, also loswerden willst, dann würde ich dann damit auch.
Ich habe jetzt keine Notizen mehr übrig, die alles durchgestrichen.
Alles klar, dann ja genau, wir werden dann wahrscheinlich regelmäßig weitermachen, ne? Immer mal wieder einen Podcast veröffentlichen.
Genau, also mindestens eine Folge im Monat, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben. Vielleicht wird zwischendurch jetzt auch mal mehr. Gerade in Lockdown-Zeiten wird man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit finden, aber dann ja, werden genau. wir sehen und dann.
Dann schließe ich das doch an dieser Stelle mal. Wir brauchen vielleicht noch so einen Abschlusssatz.
Ja, das wäre
das können wir das nächste Mal. Genau, fürs nächste Mal aufheben. Alles genau. klar.
Ja, dann sage ich auch mal Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.